wieder anders. Der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhardt.
Ja, hallo, da sind wir wieder bei Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast. Mein Name ist Christine Eichhorn und ich sitze hier mit
Toni Bernhardt. Wir sitzen im K2 der Uni Stuttgart und unterhalten uns heute wieder über Johannes R. Becher.
Ja, worüber unterhalten wir uns auch sonst? Ja? Wir unterhalten uns heute aber nicht nur über Becher, sondern auch über Goethe, Hölderlin und Schiller. Wir machen nämlich eine Klassikerfolge, also sozusagen ganz klassisches Territorium auch für Leute aus der neueren deutschen Literaturwissenschaft, wie uns beide.
Genau. Und hochkanonische bis höchstkanonische Autoren. Autoren, muss man sagen, es sind Männer, die großen Klassiker, Hölderlin, Goethe, Schiller, um die drei wird es gehen. Um die Rezeption dieser bei Becher, um seinen Blick auf sie und natürlich gerade beim späteren Becher dann auch Bechers Blick auf die Klassiker aus politischer Perspektive, das wird auch eine Rolle spielen.
Genau, also eigentlich geht es uns also eher um Klassikerrezeption, nicht so sehr um das Gesamtwerk von Goethe, das wir hier einmal kurz aufrollen wollen, das ist nicht unser Ziel, sondern uns interessiert natürlich, wie Becher diese drei, insbesondere in der Nachkriegszeit und in der frühen DDR, nutzt für seine Agenda. Und das ist ja interessant, weil sich beide deutsche Staaten, die ja so sich langsam auseinanderentwickeln in dieser Zeit, beide ja auf dieses klassische Erbe berufen. Ja, es ist ja die Zeit, der Nationalsozialismus liegt hinter uns und der hat eine Vereinnahmung der Klassiker betrieben. Und jetzt ist ja der Versuch, wieder neu anzuschließen und eben aus dem Erbe, vor allem vom Weimar, für das Goethe und Schiller stehen und Hölderlin in gewisser Weise ja auch, etwas wieder zu machen, ja, wieder neu anzufangen, die humanistischen Werte der Klassik wieder aufleben zu lassen. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Bedürfnis, das hat man in Ost und West, weil es gibt ja auch diese Kurzgeschichte von Heinrich Böll, wo es um dieses humanistische Gymnasium geht. Also das sind ja auch so Sachen, ne? Also da sieht man das auch, dass auch im Westen der Interesse daran besteht, zu diesen humanistischen Werten zurückzukehren oder deren Missbrauch in der Nazi-Zeit irgendwie zu thematisieren. Und das schauen wir uns natürlich jetzt vor allem mit Blick auf die DDR an.
Und interessant und vielleicht auch bezeichnend als Ausblick für diese Folge, zeitlich bewegen wir uns schwerpunktmäßig so allerletzte Kriegszeit bis Mitte der 50er Jahre. Also das wird ein zeitlicher Schwerpunkt sein. In dieser Zeit werden die meisten Texte, über die wir heute sprechen, geschrieben sein.
Genau, und das ist jetzt auch interessant, also das ist eine Zeit, wo Becher ja erst noch im Exil ist und dann später wird er Kulturfunktionär und muss sich dann halt auch mit Goethe und Schiller beschäftigen, weil er dann auch die großen Jubiläen hat. Und als Vertreter des Staats hat er dann natürlich auch die Aufgabe, gerade in Weimar, was in der DDR liegt, dann natürlich auch da das 200. Goethes-Jubiläum und solche Dinge dann da gebührend zu feiern. Wir werden darüber auch noch ein bisschen sprechen.
Und spannend ja auch diese Konkurrenz, die zwischen den beiden Staaten entsteht, gerade mit Blick auf Schiller und Goethe. Wem gehört der? Also beide Länder, die Bundesrepublik und die Deutsche Demokratische Republik, beziehen sich darauf oder behaupten, das ist unserer, der gehört zu uns. Und auf beiden Seiten gibt es gute biografische, geografische Gründe zu reklamieren. Schiller gehört hierher, Goethe gehört hierher. Also auch das sehr interessant in der Neugründung der beiden deutschen Staaten. Wie gehen die in diesen frühen Jahren mit diesen großen Klassikern um? Wie politisieren sie diese beiden Figuren und mit welchen Gründen, mit welchen Argumenten?
Das ist eigentlich ein Riesenthema, dem wir natürlich nicht ansatzweise heute in Fülle gerecht werden können. Aber nun ja, wir versuchen es mal, eine Schneise hineinzulegen, immer mit Becher-Fokus. Und wir fangen jetzt chronologisch an und da ist Hölderlin der Erste, um den wir uns kümmern. Ich glaube, das ist kein Zufall, weil der Hölderlin im Gegensatz zu Goethe, Schiller weniger, aber vor allem zu Goethe, für Becher von Anfang an eine wichtige Rolle spielt. Also es gibt aus der späten DDR-Zeit, da gab es so einen Arbeitskreis Johannes R. Becher und die haben immer jedes Jahr zu einem bestimmten Thema getagt. Und da gibt es tatsächlich, glaube ich, auch ein Band, wo sie sich mit Hölderlin bei Becher beschäftigen. Also Hölderlin zieht sich durch Bechers Frühwerk, gerade durch das Expressionistische, sehr stark durch. Also er interessiert sich sehr für Hölderlin. Und insofern wundert es mich jetzt nicht, dass das auch im späten Exil der erste Klassiker ist, auf den Becher wieder zurückkommt.
Es hätte auch Kleist sein können.
Ja, es hätte auch Kleist sein können, in der Tat.
Gerade wenn man auf den expressionistischen Becher blickt, Kleist gibt es da auch ganz viel, aber eben natürlich auch Hölderlin. Aber Kleist hätte auch das Zeug gehabt, um Bechers Interesse in besonderer Weise zu wecken. Aber der späte Becher im Sinne dieser Klassikerrezeption oder auch Klassikerpolitisierung nimmt eigentlich erstaunlicherweise gerade auf Kleist nicht Bezug.
Das ist ja auch, vielleicht sollten wir für unsere Zuhörerschaft nochmal sagen, was es mit Hölderlin auf sich hat, weil das Interessante ist ja, dass Hölderlin eben wie Kleist auch so ein bisschen so ein Außenseiter in dieser klassischen Zeit ist. Also der lebt und schreibt auch um 1800. Man kann ihn den Romantikern zuschlagen, aber er interessiert sich ja auch sehr für antike Dichtungsformen, ne? Was ihn jetzt ja wieder näher an die Klassiker heranrückt, also an Goethe und Schiller.
Hölderlin hängt so ein bisschen heraus aus diesen orthodoxen Klassikern, wenn man so will, oder als die ja, orthodox Gesehenen. Mit Hölderlin hat man seine Schwierigkeiten, wie du sagst. Man könnte den auch der Romantik zuschlagen. Das wäre sehr nachvollziehbar, sehr plausibel literaturhistorisch.
Beim Hyperion, dem Roman, würde man es ja sowieso tun.
Ja,
ja. Genau. Ja, also Hölderlin-Forscher sind wir beide nicht. Also unsere Expertise ist begrenzt. Also schauen wir mal lieber gleich, was Becher dazu sagt, dessen Expertise bestimmt sehr viel größer ist als unsere.
Das machen wir.
Hölderlin. Eil, o zaudernde Zeit, sie ans Ungereimte zu führen, dass sie sehen, wie ganz unverständig sie sind. Eile, verderbe sie ganz und führ ans furchtbare Nichts sie. Anders glauben sie dir nie, wie verdorben sie sind. Diese Toren bekehren sich nie, wenn ihnen nicht schwindelt. Diese wandeln sich nie, wenn sie Verwesung nicht sehen. Der großen deutschen Genien einer ist Friedrich Hölderlin, zu denen wir aufblicken, wenn wir im Dunkel deutscher Gegenwart nach einer Richtung suchen, die uns ins Freie und Lichte einer künftigen Zeit emporführt. Friedrich Hölderlin ist nicht nur ein großer deutscher Dichter. Hölderlin ist zudem auch ein Vaterlandssänger, ein Deutschlanddichter im besonderen Sinne. Hölderlins poetischer Auftrag und nationale Sendung galten der Vollendung des deutschen Menschen, einer Vollendung, die der Dichter in einer harmonischen Ausbildung der körperlichen und geistig-moralischen Fähigkeiten des ganzen Volkes und damit in einer Höherentwicklung der gesamten Menschheit erblickte. In Hölderlins Dichtung gestaltet sich das humanistische Erziehungsideal und als ein Dichter der vorigen Jahrhundertwende war Hölderlin aufs Tiefste von dem Geschehen der großen französischen Revolution beeindruckt. Hölderlins Werk atmet den Geist der Volkserhebung und seine begeisterte Liebe zum Vaterland war bei ihm aufs Innigste verbunden mit einem begeisterten Hass gegen jede Art von Despotenwillkür und Tyrannenterror. Hölderlins Roman Hyperion enthält eine erschütternde Selbstkritik des deutschen Wesens. Es ist ein hartes Wort und dennoch sage ich's, weil es die Wahrheit ist. Und wir lesen dort Sätze wie diese. Es ist nichts Heiliges, was nicht entheiligt, nicht zum ärmlichen Behelf herabgewürdigt ist bei diesem Volk und was selbst unter Wilden göttlich rein sich meist erhält, das treiben diese allberechnenden Barbaren, wie man so ein Handwerk treibt. Der Knechtsinn wächst, mit ihm der grobe Mut, der Rausch wächst mit den Sorgen und mit der Üppigkeit der Hunger und die Nahrungsangst, zum Fluche wird der Segen jedes Jahres und alle Götter fliehen. Das ist die Sprache des Deutschlanddichters, der seinem Volk die Wahrheit sagt, es rechtzeitig warnt und bei Zeiten es aufruft, das Übel zu erkennen und umzuwenden auf dem Wege des Verderbens. In dem Gedicht der Vormals heißt es, richtet das einige Volk, die heilige Gemeinde? Nein, oh nein, wer richtet denn jetzt? Ein Natterngeschlecht, feig und falsch, das edlere Wort nicht mehr über die Lippe. Friedrich Hölderlin ist der Dichter der heiligen Nüchternheit. Vaterlandsliebe, Heimatgefühl, Freiheitsbegeisterung, Volksverbundenheit, Wahrheit und Wahrhaftigkeit bilden die untrennbaren Grundstoffe, darauf der hymnisch gespannte Bogen seines Werks sich erhebt. Der Wahrheitsbekenner und der Deutschlandstreiter sind in Friedrich Hölderlin eins. Die Wahrheit suchen und sich zu ihr bekennen bedeutet ihm Deutschland suchen und sich zu Deutschland bekennen. Das Vermächtnis des großen Deutschlanddichters Friedrich Hölderlin hat uns Deutsche tatenarm und gedankenvoll genannt. Im Geiste Hölderlins ist es, wenn wir heute uns eingestehen, wir sind auf dem Wege des Verderbens, allen Mahnungen eines Hölderlins zum Trotz so weit fortgeschritten, dass uns heute der Dichter nennen würde, untatenreich und gedankenlos. Das Natterngeschlecht, feig und falsch, wie es heute in Deutschland zu Deutschlands Verderben herrscht, würde von Hölderlin, wie von jedem wahren Deutschen, als das gebrandmarkt werden, was es ist, als das schlimmste Übel deutscher Geschichte, von dem das deutsche Volk zu erlösen, jeder anständige Deutsche aufgerufen ist. Friedrich Hölderlin steht auf eines freien Deutschlands Seite. Auf der Fahne, die unseren deutschen Freiheitskampfe gegen Hitler voranweht, steht auch als der namenleuchtendster einer Friedrich Hölderlin. Wir schließen mit der letzten Strophe aus Hölderlins Jugendgedicht Hymne an die Freiheit. Dann am süßen, heiß errungenen Ziele, wenn der Ernte großer Tag beginnt, wenn veröde die Tyrannenstühle, die Tyrannenknechte Moder sind, wenn im Heldenbunde meiner Brüder deutsches Blut und deutsche Liebe glüht, dann, o Himmelstochter, sing ich wieder, singe sterbend dir das letzte Lied.
Er schimpft hier ja ordentlich über Deutschland. Und ich habe mich gefragt, warum denn? Warum macht er das? Jetzt hilft da eigentlich sehr, den Zusammenhang des Entstehens dieses Textes kurz vor Augen zu führen, dank der Kommentare der Aufbauverlagsausgabe von Becher kann man das nachlesen. Der Text ist 1944 entstanden als Radiosendung, als Radiorede im Sender Freies Deutschland. Das war ein Sender, der für Kriegsgefangene in der Sowjetunion in Deutsch gesendet hat. Und das erklärt eigentlich, warum er da so auf Deutschland einhaut und quasi diese Vernichtung, diese Zernichtung von Deutschland macht. Klar, der Zweck dieser Rede ist Demoralisierung deutscher Kriegsgefangener in der Sowjetunion, dass die verstehen, wie schrecklich dieses nationalsozialistische Hitler-Deutschland ist und dann eben auf ihre Weise im Sinne der Sowjetunion darauf reagieren. Das finde ich einfach total spannend, diesen Zusammenhang zu kennen, weil der, glaube ich, den Duktus dieses Textes erklärt. Jetzt haben wir noch gar nicht über Hölderlin gesprochen, aber das werden wir noch. Aber dieser Umstand, dass es eine Radiosendung ist von 1944, genau zu diesem Zweck, das finde ich den Schlüssel zum Verständnis dieses Textes.
Ja, ich finde das auch interessant, erstmal als Kontext, weil man da auch wieder so ein bisschen Geschichte mitbekommt. Ne? Man sieht auch einfach, was hat Becher eigentlich im Exil gemacht? Was gab es denn eigentlich alles so für Sender? Ich meine, das weiß man ja heute gar nicht mehr. Ne? Wenn wir, das hat niemand, darüber denkt niemand nach, was es da für Sender für Kriegsgefangene in der Sowjetunion gab. Da kommt man gar nicht drauf. Aber de facto, ne, in der Realität entstehen lauter so kleine Unternehmungen, um eben dann diesen Konflikt für die eigene Seite zu entscheiden. Ne? Und insofern ist das also hier schon natürlich ein Anschreiben gegen das Hitler-Regime und eben diese Soldaten zu gewinnen. Jetzt ist aber die interessante Frage, finde ich, auch schon mal, warum Becher da eigentlich auf Hölderlin Bezug nimmt, weil er könnte das ja auch einfach so erzählen.
Er wäre eigentlich austauschbar, eigentlich. Er könnte über alles Mögliche sprechen. Er will ja eigentlich über Deutschland sprechen. Da kann er Hölderlin nehmen oder fast jeden anderen.
Ja, also...
Tut aber nicht.
Genau, also ich glaube, das ist natürlich einerseits vermutlich seinen eigenen Interessen wieder geschuldet, weil er wieder als Dichter damit auftritt und einen Dichterkollegen aus dem 18. Jahrhundert oder frühen 19. Jahrhundert sich jetzt an die Seite holt, um das zu unterstreichen. Also ich glaube, das ist eine Sache. Und die Vorliebe für Hölderlin, die ist, glaube ich, jetzt hier auch wichtig. Deswegen nimmt er eben nicht Goethe oder Schiller an der Stelle, sondern man sieht, welcher hat hier die Wahl. Er kann irgendeinen Dichter nehmen, es ist kein Jubiläum oder irgendwas, und dann nimmt er ausgerechnet Hölderlin. Das ist interessant.
Warum?
Ja, warum? Also aus eigenem Interesse, aber eben glaube auch dieses Stichwort Vaterlandssänger. Ich glaube, das ist wichtig, weil man ja schon sagen kann, dass Hölderlin auch die Gedichte über Deutschland geschrieben hat. Also vielleicht spitzt Becher das hier noch so ein bisschen zu für seine Interessen. Aber das ist natürlich eine Grundlage. Er macht aus Hölderlin also einen deutschen Dichter, der sich für das Vaterland eingesetzt hat. Und das kann man ja mit einigen Texten auch begründen. Allerdings sind das, glaube ich, weniger die, die er halt zitiert, glaube ich. Das sind eher die, die ihm jetzt argumentativ so ein bisschen in den Kram passen.
Vaterlandssänger. Also wir werden bei Schiller und bei Goethe auch bestimmte Schlagworte finden, die Becher den Autoren zuschreibt. Gerade dieser Liederaspekt, dieser Gesangsaspekt, dieser Singaspekt scheint ihm wichtig zu sein. Ein Deutschlandssänger sozusagen. Auf die Idee käme man erst einmal nicht bei Hölderlin, aber Becher kommt auf die.
Naja, ich sage ja, völlig abwegig ist es nicht. Und es ist, glaube ich, auch ein Andocken halt. Das sind ja alles, die Soldaten sind alle junge Männer. Ne? Das sind Leute, die sind noch nicht so lange aus dem Gymnasium vielleicht raus und die haben Hölderlin vielleicht auch gelesen in der Schule. Das heißt, die haben einen Bildungshintergrund, an den er auch andocken will. Also ich glaube, das ist genau das, was vielleicht auch nochmal die Brücke ist, zu sagen, ja, das sind eigentlich, diese Leute werden, oder im nationalsozialistischen Regime wird euch erzählt, dass der deutsche Dichter so und so sei, aber eigentlich ist doch der deutsche Nationalismus etwas anderes, der eben nicht in den Faschismus führt. Also ich glaube, das ist auch ein Versuch der Umdeutung und deswegen nimmt er sich jetzt jemanden wie Hölderlin so als Gewehrsmann, um eben zu sagen, ja, das eigentlich Deutsche und das eigentlich Kulturgut in Deutschland ist doch was anderes und nicht das, was in den Hitlerfaschismus führt.
Quasi er unterscheidet zwischen einem nationalen Deutschlandbegriff und dem nationalsozialistischen.
Genau. Und Hölderlin wird ja auch klassikergemäß hier zu einer Autorität erhoben, weil er so diese Weisheit hat, dass er würde erkennen, schreibt Becher ja am Ende, ne, das, was wir jetzt hier machen oder was in Deutschland sich gerade abspielt, das würde er uns ja vorwerfen, oder weil wir zu wenig Widerstand leisten, ne, dieser Tatenlosigkeit, was er da am Ende bringt. Also er projiziert auf Hölderlin, dass der im Prinzip den Überblick hätte, der würde erkennen, dass das eben nicht der humanistische Weg ist und der würde sich also auch auf die Seite der Widerstandskämpfer stellen, wenn ich das jetzt mal ein bisschen verkürze.
Er stilisiert Hölderlin zu einem Revolutionär, ja, eigentlich.
Genau, einem Revolutionär, aber mit einem sehr patriotischen Hintergrund. Und das ist interessant, weil Becher ja sehr stark, das haben wir ja schon oft gesehen, auf diese Heimat und auf das Deutschland-Thema aufspringt und gerade versucht eben sozusagen dieses patriotische Element zu retten und zu reinigen. Und dann kommt ihm jemand wie Hölderlin gerade recht oder der ist dafür sehr gut geeignet, so schiebt er sich das zurecht.
Ja, das, da komme ich jetzt gerade auf einen ganz ketzerischen Gedanken. Becher als Nationalist.
Ja.
Das ist vielleicht zu viel, aber man könnte sagen Becher als Nationalphilosoph.
Ja, vielleicht ist Philosoph auch wieder zu viel.
Zu viel. Nationalist ist vielleicht, das würde ja unterstellen, dass es quasi ein Hegemonialitätsanspruch mitschwingen würde. Das macht Becher nicht, glaube ich. Aber diese Betonung, diese starke Betonung eines Deutschlandbewusstseins, einer Deutschlandliebe, das zieht sich ja eigentlich bis in die 50er Jahre dann weiter. Also so gesehen, die Betonung der Nationalität, eben Nationalist greift zu weit, das schießt übers Ziel hinaus, aber sowas wie ein Nationalitätsbewusstsein, Nationalphilosophie eben ist vielleicht auch zu viel, schießt auch übers Ziel hinaus, aber es ist doch auch phasenweise sehr eingehegt, dieses Deutschlandverständnis bei Becher.
Ja,
das
ja.
Wird gerade hier wieder sehr deutlich.
Genau, und er nimmt es halt aus dieser Zeit um 18, frühes 19. Jahrhunderts, haben wir auch an anderer Stelle schon gesehen, wo eben der Nationalismus so langsam aufkommt und man möchte ein einheitliches Land bauen. Und das ist ja auch erstmal sehr stark demokratische Bewegung auch, gerade so, wenn man dann an die 48er-Revolution denkt. Da ist ja die Idee dahinter, diese ganzen Fürstenstaaten abzuschaffen, um ein demokratisches Deutschland zu schaffen. So, und wenn man aus dieser Denklinie denkt und hört, Hölderlin als eine Art Propheten, der das schon vorgeahnt hat oder vorausgesehen hat, betrachtet, dann macht das irgendwie Sinn, was Becher da tut.
Dann macht es Sinn, weil genau in der Zeit ja eben der Nationalitätsgedanke entwickelt, geboren wird, durchdacht, durchexerziert. Und er nimmt ja auf, ganz bewusst auf diesen Gedankenbezug, auf das späte 18. und frühe 19. Jahrhundert und nicht auf das 20.
Genau, das ist sehr selektiv, kann man auch kritisieren, aber kann man auch so machen. Also es ist nicht völlig abwegig und ich glaube, es ist auch nicht so weit weg von dem, was andere Leute zum Teil machen, wenn sie auf diese Klassiker zurückgreifen. Also ich würde sagen, es ist jetzt nicht völlig an den Haaren herbeigezogen, wenngleich sicher in einer spezifischen Weise, die für Becher sehr typisch ist.
Gehen wir weiter zum nächsten Klassiker. Wir haben ja, jetzt kommen die zwei Großen, jetzt kommen Goethe und Schiller.
Das ist auch interessant, weil Becher mit Goethe lange Zeit erstmal ein sehr schwieriges Verhältnis hatte oder sich eigentlich nicht sehr für den interessiert hat. Also es gibt in Verfallen Triumph irgendein Gedicht, wo er so der Goethe so ein bisschen abfällig in so einem Nebenkommentar erwähnt wird. Und ansonsten kommt Goethe eigentlich bei Becher bis zur Exilzeit praktisch nicht vor. Der interessiert sich eigentlich nicht für Goethe. Und dann, so langsam wird es mehr, das haben wir ja auch schon zum Teil gemerkt, dass er anfängt, sich an Goethe anzulehnen und sich stärker mit Goethe zu beschäftigen. Und nun sind wir im Jahr 1949, Goethe wird 200 am 28. August und entsprechend muss Becher, der ja auch Kulturbundvorsitzender ist, ich nehme an in dieser Funktion, jedenfalls bereitet er da eine Rede vor, auch zum 200. Geburtstag von Goethe und ja.
Und in die hören wir hinein. Das wird ein längerer Abschnitt sein. Wir haben aus dieser sehr langen Rede einige Abschnitte ausgewählt, also sie ist insgesamt etwas gekürzt, aber macht sehr deutlich, gerade in diesem langen Bogen, was Becher mit Goethe macht, was er von ihm hält.
Der Befreier. Von einem Neuen sei die Rede. Heute, an einem so bedeutenden und festlichen Tage wie der 200. Wiederkehr des Geburtstages von Johann Wolfgang Goethe, vor Ihnen sprechen zu dürfen, kann ich wohl als eine Art von Ehrung betrachten. Dafür danke ich und ich hoffe, Sie nicht zu enttäuschen. Möge es mir gelingen, einem Menschen und Dichter des 20. Jahrhunderts, der ich bin, über den Wandel der Zeiten hinaus, dem großen und dem guten Genius unseres Volkes eine Huldigung darzubringen, die ihm gemäß und seiner würdig ist, damit dieser Tag sich erhebe und fortbestehe als ein Tag der deutschen Nation. Es geht nicht darum, das Gespräch über Goethe noch von der oder jener Seite her zu ergänzen und noch einiges Interessante von dem oder jenem Standpunkt aus dazu beizutragen. Es geht nicht darum, das Gespräch über Goethe in konventionellem Tone weiterzuführen. Es gilt vielmehr, dieses herkömmliche und unfruchtbar gewordene Gespräch zu unterbrechen und es nach einer grundsätzlich veränderten Richtung hin neu zu beginnen. Es geht heute darum, Goethe mit anderen, mit neuen Augen zu sehen. Wo überall sich ein Neues regt und diesem Neuen sich keiner entziehen kann und jeder von ihm ergriffen wird, ob er es nun begreifen will oder nicht, wie könnte dieses anstürmende, geschichtlich Neue davon Abstand nehmen, das Reich, das Goethe heißt, zu durchdringen und neu zu entdecken? Von dieser Neuentdeckung lassen Sie mich sprechen und lassen Sie mich zu Beginn meiner Rede der Überzeugung Ausdruck geben, dass man zu den wertvollsten Entdeckungen unseres Jahrhunderts einmal die Wiederentdeckung des Reiches zählen wird, das Goethe heißt. Das Bedeutsame der diesjährigen Goethe-Feiern sind also die Bemühungen, Goethe mit anderen, mit neuen Augen zu sehen. Dieses mit anderen, mit neuen Augen sehen bedeutet nicht, das Werk Goethes künstlich unseren Zeitproblemen anzunähern und gewaltsam Probleme hineinzudeuten, die ihm wesensfremd sind. Denn die Natur verstummt auf der Folter, heißt es, und eine Gestalt wie die Goethes verschließt sich, wenn man versucht, ihr den Zwang einer Deutung anzulegen. Genau das Gegenteil scheint erstrebenswert. Es gilt, das Leben und Werk Goethes von zeitbedingten Fehlurteilen zu reinigen und ihn, der seine Rolle selbst einmal als die eines Befreiers gekennzeichnet hat, zu befreien von den mehr oder weniger veralteten Darstellungen, die das Goethe-Bild nicht in ein klärendes und lebensspendendes Licht rückten, sondern es der Wahrheit entrückten und es verdunkelten. Die Gestalt ist ein bewegliches, ein werdendes, ein vergehendes. Gestaltenlehre ist Wandlungslehre. So ist auch die Gestalt Goethes ein bewegliches, ein werdendes, ein vergehendes. Sie ist einem unendlichen Stirb und Werde unterworfen und zu einem neuen Leben zu erwecken, vermag sie nur eine geschichtliche Kraft, die imstande ist, Vergangenes zu wandeln und die Größe des Vergangenen, gewandelt, wieder erstehen zu lassen. Goethe offenbart sich nur dem, der ihm in der ungezwungenen Haltung freier Menschlichkeit begegnet. Solch eine Begegnung mit Goethe, dem großen und dem guten Genius unseres Volkes, sei unsere Feier und von einem neuen sei die Rede. Das Besondere der Goethe-Feiern dieses Jahres ist, dass wir Deutschen das erste Mal seit Goethes Tod imstande sind, Goethe zu begegnen, in der ungezwungenen Haltung freier Menschlichkeit. Das besagt, dass geschichtliche, gesellschaftliche Veränderungen erfolgt sind, welche die Grundvoraussetzung dafür bilden, eine ungezwungene Haltung freier Menschlichkeit gegenüber den großen Persönlichkeiten und Begebenheiten der Geschichte einzunehmen. Wir wollen es offen aussprechen und mit unserer Überzeugung nicht zurückhalten, durch die Neugestaltung unserer Lebensform und durch das neue Leben, das wir hier zu leben begonnen haben, wurde unser Blick in einem unvergleichlichen Maße weiter geöffnet als bisher, nicht nur den Schwächen und den Verbrechen der Vergangenheit gegenüber, sondern auch für all das Schöne und Herrliche dieser Welt. Und so sind wir auch imstande, eine Gestalt wie Goethe tiefer und umfassender zu erkennen, als es den Generationen vor uns möglich gewesen ist. Goethe lehrt, uns selbst, unserem Leben, wenn wir es richtig einschätzen und bemessen wollen, große geschichtliche Kräfte entgegenzustellen. Und so ehren wir Goethe am sinnvollsten dadurch, dass wir seine eigenen Maßstäbe auf ihn selbst anwenden und sein Werk konfrontieren mit den großen geschichtlichen Kräften der Vergangenheit und denen, wie wir sie in unserer Gegenwart in Bewegung sehen. In solch einer Gegenüberstellung werden wir erkennen, um es wiederum vorwegzunehmen, dass das Wesentliche in Goethes Werk nicht der Vergangenheit angehört, sondern dass das Reich, das Goethe heißt, in der Zukunft liegt. Goethe hat die geistigen Voraussetzungen geschaffen, den deutschen Menschen vom Mittelalter zu befreien. Wo aber war die kongeniale und die korrespondierende Kraft, die diesen geistigen Befreiungsakt aufgenommen und in ein Befreiungswerk für ganz Deutschland verwirklicht und vollendet hätte? Das Jahr 1848 hatte auch darüber zu entscheiden, ob die deutsche Klassik zu einem lebendigen Bestandteil des deutschen Wesens werden würde oder ob sie nur noch einen zweifelhaften Gebrauchswert besitzen würde als unverbindlicher Unterrichtsstoff und als patriotischer Schmuck an hohen Feiertagen. Die Niederlage der 48er Revolution hat auch die deutsche Klassik mit zu Grabe getragen. Der deutschen Klassik ist keine klassische deutsche Politik gefolgt und so musste das große humanistische Werk unserer Klassik unerfüllt bleiben und konnte nicht seine große volkserzieherische Wirkung ausüben. Das Versagen des Bürgertums war zugleich auch ein sich innerlich Lossagen von dem klassischen Erbe, dessen Vermächtnis zu erfüllen seine Aufgabe gewesen wäre. Der lebendige Goethe, dem unser Volk seine Nöte hätte anvertrauen dürfen und der auf unsere deutsche Schicksalsfrage hätte antworten können, wurde ersetzt durch die Gipsbüste des Olympias, zu der man bestenfalls in einer abstrakten Ehrfurcht aufzublicken sich bemüßigt sah. Ein entmenschlichtes Götzenbild wurde aus Goethe, dem allermenschlichsten aller deutschen Menschen. Goethe wurde zur guten Stube des deutschen Bürgertums, die man nicht bewohnte und in der man sich nicht heimisch fühlte, sondern die nur geöffnet wurde, wenn irgendein hoher ausländischer Besuch eintraf, um zu zeigen, dass man an der Spitze der Weltkultur stehe und ein Volk der Dichter und Denker sei. Goethe-Gesellschaften waren bemüht zu sammeln und zu konservieren und in manchem Jahrbuch stand auch manch vortrefflicher Beitrag. Goethe wurde in alle seine Bestandteile zerlegt und manchmal auch wieder zusammengesetzt, aber im Grunde blieb das Goethe-Bild, wie es war, ein Sternbild, fernher blinkend, unnahbar. Meine Worte wären ins Leere gesprochen und ich hätte mir diese Rede sparen können, würde sie nicht Gehör finden bei denen, die vor allem berufen sind, das Reich, das Goethe heißt, wiederzuentdecken und Goethes Erbe anzutreten. Wäret ihr nicht, so würde ich nicht wagen, am Ende meiner Rede das Gedicht Goethes zu sprechen, das schließt mit den Worten, wir heißen euch hoffen. Aber ihr seid. Ich weiß, dass ihr seid. Nichts ist so gewiss als das. Ich würde nicht nur nicht diese Rede halten können, wenn ihr nicht wäret, mir würde auch die Kraft versagen, ein deutscher Mensch zu sein, der an Deutschland glaubt. Ich weiß, dass eine unerschöpfliche, wunderbare Kraft wieder da ist, welche Deutschlands Niederlage überstanden und die sich aus dem Schutt der Ruinen herausgearbeitet hat. Zu denen vor allem, die diese Kraft sind, spreche ich. Vor allem zu euch spreche ich, junge deutsche Menschen. Dir vor allem gilt mein Wort, deutsche Jugend. Ihr, junge Menschen, ihr und nochmals ihr seid berufen, die Geburtsstunde Goethes zu seiner und zu Deutschlands Wiedergeburtsstunde werden zu lassen. An euch ist es, diesen geschichtlichen Wiedergeburtsakt herbeizuführen. Ihr jungen Menschen werdet an Goethe wieder gut machen, auch das ist Wiedergutmachung, was wir an ihm durch Unwissenheit und Gleichgültigkeit verfehlt haben, mögen wir uns auch darauf hinausreden, dass die Schule ihn uns verekelt hat. Ihr werdet Goethe befreien, ihr sein Werk in Freiheit setzen. Es heißt nicht zurück zu Goethe, sondern es heißt vorwärts zu Goethe und mit Goethe vorwärts. Geburtsstunde, Wiedergeburtsstunde Goethes, Sternenstunde unseres Volkes, Sternenstunde der Menschheit. Lasst euch nicht verwirren, lasst euch nicht irre machen durch irgendwelche lehrhaften Goethe-Traktätchen, lasst euch Goethe nicht verleiden durch unleidliches Gerede, wie es um seinen Namen herum sich ausbreitet. Lasst euch nicht wieder einen Goethe aufschwätzen in der gipsernen Pose eines greisenhaften obersten Würdenträgers. Lasst euch nicht durch einen widerlichen Goethe-Kitsch davon abschrecken, Goethe in seinen Werken zu suchen und ihn dort aufzufinden, wo er ist. Das Gegenteil eines Fehlers wäre wieder ein Fehler, wenn ihr von der Begegnung mit dem Besten unserer Nation euch dadurch abhalten ließet, dass man euch weismacht, Goethe habe euch nichts mehr zu sagen, nichts mehr zu bieten. Das Reich, das Goethe heißt, ist kein Traumreich, kein Märchenreich. Es ist ein irdisches Reich, ein wirkliches Reich. Es will ein wirkliches, menschliches deutsches Reich sein. Wenn man ein Vorbild sucht, zu dem man aufblicken kann, oder wenn man nach deutschen Freiheitshelden auf der Suche ist, möge man mehr denn je die Befreierrolle Goethes erkennen, der nicht nur die geistigen Voraussetzungen dafür schuf, den deutschen Menschen vom Mittelalter zu befreien, sondern dessen Werk, wie wir gesehen haben, auch eine Antizipation, eine Vorwegnahme der Lösung wichtiger Menschheitsprobleme ist und somit nicht der Vergangenheit angehört, sondern einen Platz hat in der Zukunft. Goethes Geist schwebt über ganz Deutschland. Und in ganz Deutschland soll er durch euch, junge Menschen, endlich verwirklicht werden. Geist werde Macht.
Goethe als Anlass in diesem Text, das Reich, das Goethe heißt, dieser Reichsbegriff, der fällt auch hier immer auf, sehr eigentümlich. Darüber sollten vielleicht wir noch sprechen, was er damit meinen könnte. Ich verstehe es nicht ganz. Spannend am Ende dann der Appell an die Jugend. Das kennen wir von Becher, das macht er öfter. Und eben hier mit Goethe. Leute, Goethe wurde euch verleitet durch die Schule. Auch das, lerne ich, scheint ein Topos der Literaturgeschichte zu sein. Schule macht Goethe kaputt. Und erst dann, im Erwachsenenalter, ist man in der Lage, Goethe richtig zu verstehen. Also Missbrauch von Goethe durch die Schule scheint es schon in der Mitte des 20. Jahrhunderts gegeben zu haben, zumindest als Vorwurf.
Ja, gerade das finde ich lustig, weil ich glaube, deswegen habe ich vorher gesagt, wie Bechers frühes Verhältnis zu Goethe war. Das scheint vielleicht wieder so eine autobiografische Erfahrung zu sein, was ja bedeutet, dass es dann die Schule des Kaiserreichs ist. Ich weiß jetzt nicht, was die mit Goethe in der Nazi-Zeit gemacht haben. Darauf geht er gar nicht ein. Das weiß er offensichtlich auch nicht
so genau. Das wollte ich gerade sagen, das weiß er nicht. Er war da ja längst aus der Schule raus. Also das mit der Kaiserzeit, da hat es was auf sich. Also das scheint tatsächlich eine persönliche Schulerinnerung oder ein Schultrauma zu sein, das Becher hier sich von der Seele schreibt.
Ja, oder zumindest die Erfahrung, die wir viele von uns wahrscheinlich auch mal gemacht haben. Je älter man wird, desto mehr kann man mit Goethe anfangen. Also es ist durchaus keine völlig abwegige Erfahrung, die machen viele Leute, dass man feststellt, ich habe mir das immer ganz anders vorgestellt aus der Schule und jetzt lese ich selbst und kann was damit anfangen. Also das scheint eine biografische Erfahrung zu sein, die er da einarbeitet. Aber ich finde es trotzdem interessant, ja, auch wenn er nicht so viel wissen kann über Goethe in der Schule, im Nationalsozialismus, trotzdem hätte es ja nahegelegen, darauf einzugehen. Und das macht er nun gerade nicht, sondern er geht eigentlich eher auf dieses allgemeine, überzeitliche Moment ein, was wir alle noch nachvollziehen können. Goethe in der Schule wird irgendwie so präsentiert, so verstaubt, wie so eine Gipsbüste, aber eigentlich ist das viel lebendiger und er hat uns viel mehr zu sagen. Wir müssen ihn befreien von diesen ganzen Interpretationen, mit denen wir da konfrontiert worden sind.
Goethe steht für Menschlichkeit, weil wir vorhin über die Schlagworte gesprochen haben, die Becher den drei Klassikern zuweist. Bei Goethe ist es die Menschlichkeit, die durch die Eingipsung und Petrifizierung irgendwie kaputt gemacht wurde, durch Schule oder durch eine fehlgeleitete Rezeption und fehlgeleitetes Verständnis. Und diese Menschlichkeit zielt wahrscheinlich auf das, was du mit Überzeitlichkeit gemeint hast.
Ja, einerseits. Andererseits ist das natürlich eine konkrete Füllung. Ja, also wenn ich heute sage, ich habe irgendwie kann mir Goethe jetzt mehr anfangen als vielleicht früher in der Schule, dann meine ich vielleicht was anderes als das, was Becher hier meint. Weil Becher denkt natürlich jetzt auch wieder, da denkt er wieder an den Nationalsozialismus, wir bauen einen neuen Staat auf und wir müssen anschließen an den Humanismus der Weimarer Klassik. Den finde ich jetzt nicht so spannend an Goethe. Also insofern ist seine Füllung eine zeittypische, ne, ja, glaube ich.
Und er nimmt auch nie Bezug auf einen konkreten Goethe-Text.
Nee, er zitiert ein paar Stellen, insbesondere die eine, das ist spannend, weil er die später in der Schiller-Rede, die wir uns gleich noch angucken, auch nochmal zitiert. Die Natur verstammt auf der Folter. Das ist aus Maximen und Reflexionen, also tatsächlich der klassische Goethe. Die Natur verstummt auf der Folter. Ihre treue Antwort auf die redliche Frage ist ja, ja, nein, nein. Alles Übrige ist von Übel. Was jetzt lustig ist, weil Goethe da natürlich auch die Bibel zitiert. Ne? Also das aber nur nebenbei. Also Becher hat sich auch seit der Exilzeit mit Goethe verstärkt auseinandergesetzt und interessiert sich auch für den klassischen Goethe. Er zitiert ihn ja auch immer wieder mit diesem Satz, dass es im Maßhalten sich erst der Meister zeigt, was ja auch so ein berühmtes Goethe-Zitat ist. Das heißt, für ihn ist Goethe ja tatsächlich jetzt jemand, der ihn irgendwie zur Ruhe bringen kann, der das einhegen kann. Das ist, glaube ich, so die biografische Ebene, die für Becher selber wichtig ist. Also Goethe als jemand, der irgendwie ja da so ein Vorbild einfach wird, um Menschlichkeit zu repräsentieren, um auch Maß zu repräsentieren. Und deswegen interessiert sich Becher ja vor allem auch für diese Texte, ne? Für diese sentenzartigen Texte von Goethe. Da meint er jetzt nicht den Sturm und Drang Goethe. Der interessiert ihn an der Stelle nicht. Den zitiert er da auch nicht. Und das ist schon auch nochmal eine sehr selektive Perspektive auf Goethe. Gleichzeitig ist aber nochmal wichtig, vielleicht darauf hinzuweisen, von wann dieser Text ist. Ich hatte es ja gesagt, 200. Geburtstag von Goethe, das ist 1949. Das ist also jetzt in dieser Phase, in der sich die beiden deutschen Staaten gegründet haben. Also wir haben ja diese Zuspitzung gerade 48, wo es so zum großen Konflikt kommt und eigentlich die Besatzungsmächte nicht mehr so gut miteinander zusammenarbeiten. Dann gibt es ja noch die Berlin-Blockade, ne, 48 und die Währungsreform und so weiter. Und dann gründen sich ja da so im Mai die beiden Staaten, also wenn man es jetzt genau datieren will, ist es ein bisschen komplizierter, aber jedenfalls, wir sind genau in der Phase, wo jetzt klar ist, es wird eine Bundesrepublik Deutschland geben und eine Deutsche Demokratische Republik Deutschland und dass das spielt eine Rolle, ja, dass Becher jetzt den Goethe hier rausholt, um ihn für ein gesamtdeutsches Land, das sagt er ja auch explizit, also Goethe ist jetzt auch, ne, dieser Konflikt zwischen diesen beiden Staaten, das ärgert Becher natürlich auch, ne? Das ist auch, ja, glaube ich, auch aus der frühen DDR-Perspektive fühlt man sich auch verraten von von der westdeutschen Seite, ne? Dass die so ihr eigenes Ding machen. Auch das schwingt irgendwie mit. Ne? Also das noch nicht aufzugeben und dann eben wie zu hoffen auf eine Wiedervereinigung jetzt im kommunistisch-sozialistischen Sinne. Dafür wird der Goethe ja auch in Anspruch genommen. Dann die Aufforderung an die Jugend, befreit den Goethe und ihr seid diejenigen, die uns in die Zukunft bringen. Also das ist eine sehr interessante eigentlich Instrumentalisierung auch Goethes. Das ist der Anlass ist dieser Geburtstag, aber eigentlich sieht man in dem Text alle möglichen Dinge, die Becher 1949 beschäftigen.
Ja, dann gehen wir über zu Schiller, der Dritte im Bunde. Wir hören jetzt einen längeren Auszug aus der Rede von Becher anlässlich des 150. Todesjahrs von Friedrich Schiller, 1955, Schiller, der 1805 gestorben ist. 1955 sind 150 Jahre Todesjahr. Ist eine, auch wieder eine längere Rede und daraus haben wir einige Auszüge vorbereitet.
Denn er ist unser. Friedrich Schiller, der Dichter der Freiheit. 1. Das erste Mal in der Geschichte unseres Volkes ist auferstanden aus Ruinen ein deutscher Staat, der die Grundlage geschaffen hat, um Schillers Vermächtnis zu erfüllen. So bietet uns die Deutsche Demokratische Republik auch die beste Möglichkeit, unter Verzicht auf jedwede gewaltsame Konstruktion ein Bild Friedrich Schillers zu entwerfen, wie es der historischen Wirklichkeit gemäß ist. Denn, wie es bei Goethe heißt, die Natur verstummt auf der Folter, Persönlichkeiten von historischer Bedeutung ziehen sich gleichsam von uns zurück und versagen sich uns, wenn wir ihnen Gewalt antun und sie nach Maßstäben messen, die einer objektiven Gesetzlichkeit widersprechen. Friedrich Schiller ist der Dichter der Freiheit. Friedrich Schiller ist aber nicht der Dichter der oder jener Freiheit. Er fordert nicht nur Gedankenfreiheit und Freiheit der schönen Künste, sondern er musste im Verlauf seines mit allem Schweren seiner Zeit beladenen Lebens auch erfahren, wie unlösbar die verschiedenen Arten menschlicher Freiheit miteinander verbunden sind und dass die eine Freiheit die andere bedingt. Die Persönlichkeit bedarf zu ihrer Freiheit als Voraussetzung einer gesellschaftlichen Ordnung, welche imstande ist, indem sie gleiche Entwicklungschancen bietet für alle, die Persönlichkeit in Freiheit zu setzen, und die Freiheit der Nation wiederum ist nur verbürgt dort, wo ein freies Volk herrscht. Friedrich Schiller ist der Dichter der ganzen, gewaltigen, unteilbaren Menschenfreiheit. Über Friedrich Schiller reden heißt also, über das sprechen, was uns Deutsche gerade heute besonders angeht, über das Problem der Freiheit. Über die Freiheit aber reden, wenn man von Schiller spricht, heißt zugleich auch, über die verschiedenen Arten der Freiheit im Zusammenhang sprechen und sich bemühen, nicht von der Freiheit im Allgemeinen, von der Freiheit an sich zu sprechen, als von einem vagen, abstrakten Gebilde, sondern von der Freiheit im Besonderen und von ihrer konkreten historischen Bestimmtheit. Wenn Goethe in seinem Epilog zu Schillers Glocke sagt, indessen schritt sein Geist gewaltig fort ins Ew'ge des wahren, guten, schönen, so hat er uns darauf hingewiesen, dass in Schillers Werk und in der Persönlichkeit des Dichters selber in vorbildlicher Weise das wahre, gute und schöne vereint sind, und zwar, wie wir hinzufügen dürfen, im Zeichen der Freiheit, zum Ruhme der Freiheit. Denn die ganze gewaltige, unteilbare Menschenfreiheit verwirklicht sich in dem Maße, in dem es uns gelingt, das Wahre uns anzuzeigen, die Gesetze des Schönen zu erkennen und zu gestalten, das Gute in uns und außerhalb uns wachsen zu lassen, es zu verlebendigen und zu vollenden. Friede sei ihr erst Geläute, der Klang der Glocke, deren unsterbliches Lied uns Friedrich Schiller gedichtet hat, wölbt sich über all dem, verkündend und mahnend, dass nur in solch einer gesellschaftlichen Ordnung die ganze gewaltige, unteilbare Menschenfreiheit sich zu vollenden vermag, nur in solch einem Menschenreich, worin der Friede gewahrt bleibt, worin der Friede Macht, Übermacht und Allmacht ist. Denn was wäre das für eine Menschenfreiheit, was für eine Freiheit der Persönlichkeit, die die menschliche Existenz in Angst und Furcht versetzt, dass sie ständig von ihrer Vernichtung bedroht ist und wo in immer neuen Kriegen, einer unmenschlicher und verlustreicher als der andere, die Freiheit der Persönlichkeit zu Staub und Asche zermahlen und im Nichts ausgelöscht wird. Es ist an Schiller häufig kritisiert worden, dass seine Figuren Sprachrohre seien und dass er im Gegensatz zu Shakespeare nicht von einem konkret Lebendigen ausgehe, sondern Ansichten und Meinungen personifiziere, vor allem was seine Frauengestalten anbelangt. Dass es Schiller nicht gegeben war, ein deutscher Shakespeare zu werden, ist wahrscheinlich nicht seine persönliche Schuld. Deutscher Shakespeare ist ein Widerspruch in sich, denn dem deutschen Bühnendichter zu Schillers Zeiten stand nicht vergleichsweise eine solche Fülle dramatischer Figuren, dramatischer Ereignisse zur Verfügung, wie sie die englische Geschichte hervorgebracht hat. Bei diesem Tadel sollte aber auch nicht übersehen werden, welchen hartnäckigen Kampf er gegen das Abstrahieren und Idealisieren führte und wie er unablässig bestrebt war, sich aus der Region des Abstrakten in die des Konkreten zu begeben. Immer wieder trat er an zum Sturz aus seiner idealischen Welt, ungeachtet der Gefahr, auf dem harten Boden der Realität zu zerschellen. Schillers Zurückhaltung, wenn nicht Abneigung gegenüber Hölderlin, rührt gerade daher, dass Schiller in Hölderlins frühen Gedichten seine eigenen Fehler wiederfand und er in seiner Konzentration auf die Notwendigkeit, das Konkrete sich anzueignen, es nicht zu verantworten glaubte, sich mit Korrekturen und Ratschlägen aufhalten zu dürfen. Er vertraute mehr seinem eigenen Beispiel, eben dem Konkreten, als der mehr oder weniger abstrakten Anweisung, die er einem in einer ganz anderen Entwicklungsphase begriffenen Dichter hätte erteilen müssen. Es zeugt auch für Schillers Willen zum Konkreten, zu einem klassischen Realismus, dass er die Dramatisierung einer Figur wie Friedrich II. Ablehnte, mit der Begründung, diese Figur benötige eine zu übertriebene Idealisierung, um noch als eine Lebendige wirken zu können. Hingegen war Schiller eine Zeit lang von der Gestalt Gustav Adolfs angezogen, die er in seinen historischen Schriften über den Dreißigjährigen Krieg einer vorbildlichen Analyse unterzogen und an der er anschaulich dargelegt hatte, wie sie zu ihrer zunächst positiven Rolle allmählich wieder mehr in Gegensatz geriet und schließlich als eine negative Heldenfigur endete. Auch durch Schillers ästhetische Schriften wurde die nationale Sendung des Dichters wieder in den Vordergrund gerückt und die Bedeutung der Poesie als eine Lebensnotwendigkeit anerkannt, besonders in solchen Zeiten, da man glaubte, auf sie verzichten zu können. Der Grad der Vollkommenheit des Dichters, sagt Schiller, beruht auf dem Reichtum, dem Gehalt, den er in sich hat und folglich außer sich darstellt, und auf dem Grad von Notwendigkeit, die sein Werk ausübt. Je subjektiver sein Empfinden ist, desto zufälliger ist es. Die objektive Kraft beruht auf dem Ideellen. Totalität des Ausdrucks wird von jedem dichterischen Werk gefordert, denn jedes muss Charakter haben oder es ist nichts. Aber der vollkommene Dichter spricht das Ganze der Menschheit aus. Und nur einem solchen Dichter, dürfen wir Schiller sinngemäß ergänzen, ist der Menschheit Würde in die Hand gegeben. Als Herausgeber, Redakteur und Mitarbeiter von Zeitschriften und Almanachen war Schiller bestrebt, dem revolutionär-klassischen Prinzip eine Richtung zu geben, denn nur in der Herausbildung eines Ensembles, einer Literaturgesellschaft, konnte er hoffen, dieses Prinzip den bestehenden Schulen und Cliquen gegenüber durchzusetzen. 3. Die Tragik Friedrich Schillers beginnt, wenn wir sie auf ihre geschichtlichen Wurzeln zurückverfolgen, mit der Besiegelung der Niederlage des Bauernkrieges. Schillers Tragik ist die deutsche Tragödie. Die Folge der Niederlage im Bauernkrieg war zunächst der Dreißigjährige Krieg. Die große deutsche Not- und Sterbenszeit, wenn auch die Renaissance-Dichter und Denker von dem alsbaldigen Anbruch eines humanistischen Menschenzeitalters träumen ließ. Das Jubelgeläute anlässlich des Westfälischen Friedens aber verklang in einer Alltäglichkeit, die grau war und bedrückend. Für Friedrich II. War in seiner preußischen Beschränktheit Deutschland nicht einmal mehr ein sprachlicher Begriff, sondern nur noch eine Modetorheit, eine Fiktion von Schwarmgeistern, die er mit Spott abfertigte. Was darauf folgte, Ruf der Marseillaise, die nicht das Echo bei den Deutschen fand, um die vielen Bastillen zu stürmen. Und eine Elite wartete auf ihre Zeit und war verurteilt zum Abwarten. Nachdem die Deutschen nicht die Kraft hatten, angesichts der französischen Revolution ihre Tragödie zu überwinden, vertiefte sich auch Schillers Tragik, der seinerseits alles unternommen hatte, um seinem Volke in dem Bestreben, ein freies Reich deutscher Nation zu gründen, Kraft und Mut zu verleihen. Viel von dem, was Schiller bereits erreicht hatte, wurde inzwischen preisgegeben. Goethe vermochte nicht, für Schiller Trost und Hilfe in dessen Einsamkeit zu finden. Auch die Lebensfreundschaft zu dem Dresdner Oberkonsistorialrat Körner, die so wesentlich zu seiner Ermutigung immer wieder beigetragen hatte, konnte Schiller nicht über die Ungunst der Verhältnisse hinwegtäuschen, nicht darüber, dass die große Stunde seines Lebens, auf die er so leidenschaftlich hoffte, wie kaum einer seiner Zeit, auf sich warten und warten ließ und ausblieb. Wohin er seinen Blick richtete, fand er unter den Deutschen keine politische Bewegung, die imstande gewesen wäre, das Erbe des Bauernkrieges, das Erbe des niederländischen Befreiungskampfes, das Erbe der französischen Revolution anzutreten. Schiller floh nicht in die Antike, das Studium der Griechen war für ihn ebenso wenig Selbstzweck wie das der Geschichte. Schiller wollte Zeit gewinnen und bis dorthin wollte er das Beste nutzen und an sich ziehen, was die Welt zu vergeben hatte. Schiller war davon überzeugt, dass die Persönlichkeit des Dichters, dass es dessen allseitig ausgebildeter Charakter ist, der große Literatur hervorbringt und dass im Wettstreit der verschiedenen Dichter und der literarischen Richtungen untereinander der Vorrang denen gebührt, die den anderen weltanschaulich überlegen sind, wobei dieser weltanschaulichen Überlegenheit selbstredend auch die Meisterschaft der künstlerischen Gestaltung immanent ist. Das, worauf Schiller wartete, diese seine eigentlich hohe Lebensstunde, war der Aufbruch seines Volkes zum Kampf um Einheit und Freiheit, und in dieser Aufbruchsstimmung verharrte er, glühte er bis an sein Lebensende. Schiller wartete darauf, dass der klassischen Literatur, der Kunstperiode, eine klassische Politik folgen werde. Friedrich Schiller war immer vor allem ein Dichter der Jugend. Darum ist er ein Dichter der Jugend, weil er aufs Ganze geht, weil ihm jede Art von geistigem Feilschen und moralischem Handeln zuwider ist und weil er in seiner Kompromisslosigkeit, in seiner Folgerichtigkeit als ganzer Mensch, als ganzer Dichter sich einsetzt fürs Ganze. Friedrich Schiller ist der Dichter all derer, die vorwärts wollen, die strebend sich bemühen. Wir wagen zu behaupten, dass in Friedrich Schiller ein Feuer brannte von der revolutionären Intensität eines Thomas Müntzer und dass nur die Stickluft der deutschen Zustände eine Zeit lang niederschlagen konnte. Schillers Fanatismus, sein leidenschaftliches Glühen im Kampf für eine Sache, die er einmal als richtig erkannt hatte, lassen ihn in diesen Charaktereigenschaften als einen Verwandten jenes Bauernapostels erscheinen, der auch erst in unseren Tagen zu seiner eigentlichen historischen Größe aufgewachsen ist. Schiller hat das Unglaubliche, das schier Unmögliche, das Wunder vollbracht. Mit 45 Jahren sein Leben abschließend hat er ein Werk hinterlassen, das, wenn wir es in Gedanken fortsetzen bis in Goethes Alter, zu ungeahnten Höhen wäre aufgestiegen. Welch eine Konzentriertheit, welch eine heroische Arbeitskraft, welch ein sich selbst verzehrendes Brennen bedingt solch eine Leistung. Die schöpferische Unruhe, von der er ergriffen war, ließ ihn zu keiner Ruhe, ja nicht einmal zu einer Pause kommen, so sehr sein von seinem Elendsdasein und seiner Überarbeitung in Mitleidenschaft gezogener Körper einer Erholung bedurft hätte. Ohne spießiges Behagen, ohne Behäbigkeit, immer auf dem Sprung, immer ein ultimatives Entweder-Oder, denn er war es in der Tat, was einer literarischen Richtung den Namen gegeben hat, Sturm und Drang. Auch darum ist er uns verwandt, auch darum ist er unser, auch darum werden ihn alle die besonders verstehen und ihn hochehren, die hervorragende Leistungen zu vollbringen gewillt sind und die nicht ruhen und rasten, bis das Werk vollbracht ist und auch dann nicht. Ihr alle, die ihr ausgezeichnete Leistungen auf welchem Gebiete auch immer errungen habt, ob ihr euch dessen bewusst seid oder nicht, ihr habt einen herrlichen Friedenssieg erfochten. Ihr dürft euch dessen rühmen. Ihr seid von seinem Geschlecht. Ihr seid der Sturm und Drang, der die Welt neu erstehen lässt. Friedrich Schiller ist euer. Ihr seid seinesgleichen. Und in Friedrich Schiller ist Deutschland ganz da. Das ganze Deutschland ist es, das in Friedrich Schiller sich uns offenbart als unseres Volkes Not und Elend, als unseres Volkes Auferstehungsdrang und Auferstehen. Friedrich Schiller ist unser, weil er unsere Jugend, weil er unsere Heimat ist. Friedrich Schiller bleibt unser, weil er unser Volk ist, weil er an das Beste rührt, was unser Volk hervorzubringen vermochte. Friedrich Schiller ist unser, weil er unser ganzes Deutschland, unsere freie, wiedervereinigte deutsche Nation ist. Er ist und bleibt unser. Friedrich Schiller, einer der größten Erzieher unserer Nation zum Patriotismus und zum Humanismus. Er ist und bleibt unser Friedrich Schiller, der Dichter der Freiheit, der uns aus seiner Hinterlassenschaft zuruft. Jedem Volk der Erde glänzt einst sein Tag in der Geschichte, wo es strahlt im höchsten Lichte und mit hohem Ruhm sich kränzt. Doch des deutschen Tag wird scheinen, wenn der Zeitenkreis sich füllt.
Am Ende geht's ab. Also da bricht das Pathos dann richtig durch.
Ja, also da merkt man dann schon jetzt gerade, wenn man es mit der Goethe-Rede vergleicht, dass sich Becher in Schiller viel mehr reinsteigert und auch viel mehr, irgendwie doch mehr Zugang hat, obwohl er irgendwie den Goethe dann so hochstilisiert zu so einem Übervater, ne, der ihm viel zu sagen hat. Schiller ist ihm näher, immer noch. Und da ist er eben auch, er identifiziert Schiller ja auch mit dem Sturm und Drang, was aber Goethe ja gar nicht tut, was sehr, sehr spannend ist. Also ne, irgendwie Schiller dieses Aufbrechende und ja, dieses Idealistische, das ist für Becher wirklich, glaube ich, sehr anschlussfähig.
Schiller ist unser.
Genau, das ist ein Goethe-Zitat tatsächlich aus diesem Epilog zur Glocke, den Becher ja auch zitiert. Also das ist sowieso ein interessantes Zitatgewebe, weil Becher einerseits Schiller irgendwie durch die Worte Goethes zur Kenntnis nimmt, gleichzeitig aber, dass dieser Text ja mit einem Selbstzitat einsteigt, wo er seine eigene Nationalhymne zitiert und sagt, ja, auferstanden aus Ruinen. Ne? Das projiziert er ja dann auch auf Schiller zurück.
Ja, das ist recht frisch, genau, wenn man sich in Erinnerung ruft, wir sind hier im Jahr 1955, 1949 wurde sein Text verwendet für die Nationalhymne der DDR. Also er ist da quasi gerade etabliert als Popstar der DDR gewissermaßen und einfach als sehr populärer Schriftsteller und Künstler, der Dichter der Nationalhymne. Also das wirkt einfach in diesen Jahren und das ist noch nicht lange her. Und selbst zitiert er sich und beginnt mit dem Verweis auf die Nationalhymne, die er selbst geschrieben hat. Und also das ist ein irrer Text, der viele Aspekte deutlich macht, über den man lange diskutieren kann, den man hinsichtlich vieler historischer, politischer, auch ästhetischer Momente genauer anschauen kann. Ein, wenn wir jetzt mal bei der Literatur bleiben, was hier auffällt, dieser Begriff der klassischen Politik. Er spricht ja über die klassische Literatur, die eben Goethe, Schiller, Hölderlin sind. Und auf die klassische Literatur müsse nun eine klassische Politik folgen. Wir sind diesem Schlagwort schon in anderen Texten begegnet. Das ist jetzt etwas, was sich hier wieder kondensiert. Und ich habe mich jetzt beim Zuhören gefragt, ist das ein Schlagwort der Zeit gewesen? Aber mir fällt nichts ein, wahrscheinlich nicht. Das scheint eine private Staatsphilosophie von Becher zu sein, dass er das Gebilde, den Staat, den Souverän der DDR als mit diesem Begriff der klassischen Politik verschlagwortet. Das ist schon auch sehr, sehr gesucht, könnte man sagen.
Ja, genau. Also ich meine, dahinter steht die Idee, ne, die haben diese in der klassischen Literatur, Weimarer Klassik, spiegelt sich das, der Humanismus und ne, irgendwie alle Menschen sind gleich und Brüderlichkeit und das sind ja alles so Schlagworte von Schiller. Und das ist dann etwas, was sich eben auch in der Politik widerspiegeln soll, indem man eben auch zu einem Staat kommt, der demokratisch funktioniert, aber vor allem eben auch nicht mehr verschiedene Klassen hat, ne, wo die einen mehr haben als die anderen und dann so Abhängigkeit und Ausbeutung und sowas stattfindet. Also es ist irgendwie naheliegend, dass Becher das jetzt überträgt auf das sozialistische Konzept, dass es eine gewisse utopistische Komponente hat, und da ist er ja wieder bei Schiller irgendwie, ne? Und mit der Realität nicht viel zu tun, ist eine andere Sache, die man aber natürlich auch betonen sollte.
Schiller als Dichter der Freiheit, ein auch heute noch gültiges Verständnis von Schiller, er macht das hier stark und prominent. Goethe als der Dichter der Menschlichkeit, Schiller als der Dichter der Freiheit.
Ja, das ist ein Begriff, den wir heute auch noch verwenden würden, weil ja das Stichwort Freiheit sicher bei Schiller viel vorkommt. Aber es ist natürlich auch wieder in einen bestimmten Diskurszusammenhang einmontiert. Also ich glaube dann, was man dann unter dieser Freiheit versteht, für die Schiller sich einsetzt, das ist natürlich je nach Rezeptionsphase wieder unterschiedlich. Und insofern ist, was Becher dann meint, sicher auch nicht unbedingt identisch mit dem, was heute Stand der literaturgeschichtlichen Diskussion ist. Ohnehin, also gerade jetzt, wenn wir darüber diskutieren, wird auch nochmal deutlich, warum das so ein Problem ist, dass wir keine vernünftige Becher-Philologie haben, weil gerade hier in dem Text so viele Sachen drinstecken, die wir auch erstmal nur anreißen können, wo uns dann auch die Kompetenz fehlt. Spannend finde ich jetzt für unseren Zusammenhang nochmal, dass er ja eigentlich alle drei Klassiker, die wir hatten, in dieser Rede auch nochmal zusammenführt. Ja, also einerseits, weil er ständig Goethe zitiert, um Schiller zu beschreiben. Das finde ich schon mal eine eigenwillige Entscheidung. Was macht eigentlich der Goethe die ganze Zeit in dieser Rede? Der hat da eigentlich nichts zu suchen.
In Schiller steckt viel Goethe, lernen wir hier.
Ich weiß es nicht. Und dann, ja, auch am Ende, wo er nochmal sagt, wenn der Schiller so lange gelebt hätte wie Goethe, also wir verlängern, also auch da kommt der Goethe wieder vor. Das ist naheliegend, das so zu denken, aber eigentlich ist es, verschiebt es den Fokus schon zu dem anderen Klassiker. Und das andere, was mir auffällt, es gibt diese Stelle, die hatten wir auch im Zitat, wo es um Goethe und Schiller und Hölderlin geht. Das ist ja auch interessant, wo Becher sagt, ja, warum Schiller mit Hölderlin nicht viel anfangen konnte, das liegt daran, weil Hölderlin im Prinzip die Jugendfehler Schillers repräsentiert. Also ich frage mich an der Stelle auch wieder, schreibt Becher hier irgendwie oder redet Becher über Schiller oder redet er über sich selbst und spiegelt sich eigentlich nur in diesen ganzen Figuren, so eigene Anteile und eigene Probleme, die auf diese Klassiker projiziert werden. Diese Frage drängt sich mir gerade an der Stelle doch besonders stark auf.
Ja, wo sich dann einem immer wieder auch die Beobachtung aufdrängt, dass sich Becher wahrscheinlich irgendwo immer auch in dieser Reihe sieht. Also er war ja sicher kein bescheidener Mensch und eigentlich ja, ist er doch der Begründer der zumindest neuen klassischen Literatur, wenn nicht der klassischen Politik. Also eigentlich ist er dann der neue Klassiker, der neue Goethe, Schiller, Hölderlin.
Das ist interessant, dass er ja beides repräsentiert durch seine politische Funktion. Das ist ein guter Punkt.
Eben, er arbeitet an der Etablierung der neuen klassischen Politik mit und ist auch Literat. Also dieser ganz seltene Zusammenfall von Politik und Literatur, von politischer Arbeit und literarischem Schaffen, Das gibt es ja ganz, ganz selten. Becher war eben dieses Exempel und er betont immer wieder, dass er ja Politik im Grunde aus seiner literarischen Erfahrung macht. Ja, woher denn sonst? Ich meine, das kann er ja am besten. Und so kommt er eben auch zu diesem Konzept, zu dieser Utopie der klassischen Politik.
Ja, und du hast recht, dass das kein bescheidener Ansatz ist, ne? Siehe dieser Anfang des Textes. Ich weiß nicht, wie viele Festreden zum Geburtstag oder so hast du schon gehalten und am Anfang erstmal dich selber zitiert.
Ja, genau. Muss ich mal nachschauen.
Ja, genau, also es ist eigentlich, ne, das macht man eigentlich nicht. Mhm. Natürlich zitiert er die Nationalhymne, aber dummerweise ist er selber der Autor der Nationalhymne. Also wenn Ulbricht das sagen würde, wäre das was ganz anderes, weil er nicht der Autor der Nationalhymne ist. Aber
er bricht damit Konventionen eigentlich ganz massiv.
Ja, also es ist zumindest riskant. Ne? Also ich fange eine Schillerrede an und zitiere erstmal meine eigene Hymne. Ja.
Schon heftig. es gibt immer wieder Überraschungen, tolle, schräge, interessante, komplexe Texte bei Becher. Und an der Stelle mache ich etwas, was wir sonst nie machen oder ganz selten. Ich möchte verweisen auf den nächsten Podcast, auf die Folge 27. Dort wird es auch wieder um Schiller gehen. Also diese zuletzt besprochene und gehörte Rede von Becher anlässlich des 150. Todesjahrs von Friedrich Schiller, wird auch in der nächsten Folge ein ganz wichtiger Aufhänger sein. Dort wird es dann um die Schiller-Rezeption bei Becher und Thomas Mann gehen. Wir bleiben im gleichen Zusammenhang, 150 Jahre Todestag Schiller, Weimar 1955. Da werden wir wieder auf andere, weitere spannende Dinge stoßen und in dem Sinne sind wir bei der Verabschiedung für heute.
Gut, dann verabschieden wir uns für heute. Ich bin Christine Eichhorn und
ich bin Toni Bernhard.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Das war Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhard.